Okay. Chest. This was it for today. And we would like to come and have tea with you. And we hope it's okay with you. We would also like to invite anybody else who is listening to come and have tea with us at 1:30 p.m., which is in 1 hour from now. And the tea will be
black.
Yes. Do we have oat milk?
Yeah.
With optional milk. And it will be at Hermelsgel number 24. You can ring the buzzer that says Zag Du Gaff. Or you can call us on
+45. Are you writing this down? +45 28 74 16 09.
And we will be sitting there with the chest
for an hour.
For an hour.
So from 1:30 to 2:30.
And to leave you in the day, we have two more songs. And then we will play Andreas playing the chimes. And then you will know this is the end.
Yep. You ready?
Thank you. for noget, det er fandt. Mig, der er i rummet som en elefant. Vi kan tage til munden i min luftskib. Ikke bare mere, jeg vil tage det næste skridt. Lukke mine øjne, lad mig falde i. Alt det omkring mig, når du nærmer. Kun du kan få mig hernede. Før eller senere.
Михаил Ларионов.
Nachhören. Ulrich Noethen liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 25. von 81 Folgen. Konstantin Lewin und sein Bruder Sergei Iwanowitsch Kosnischew setzen ihr in der letzten Folge begonnenes Streitgespräch über das richtige Leben fort. Kosnischew kann nicht verstehen, warum Lewin seinen Posten als Politiker im Siemzwa, der Selbstverwaltung seines Landkreises, aufgegeben hat. Lewin dagegen versucht seinem Bruder zu erklären, warum er diese Arbeit für überflüssig hält. Viel wichtiger findet er, sich den Respekt der Landbevölkerung zu verdienen. Tolstoi greift mit diesem Gespräch Gedanken auf, die er schon 1847 in seiner Schrift »Der Morgen eines Gutsbesitzers« formuliert hatte, ein Kommentar zur russischen Landwirtschaft des späten 19. Jahrhunderts, die sich in tiefgreifendem Umbruch befand. Hören Sie wieder Ulrich Noethen.
Also, da wir nun einmal darüber reden, so erkläre es mir aus philosophischem Blickwinkel, sagte Lewin. Ich verstehe nicht, wozu es da Philosophie braucht. Sergei Iwanowitsch sagte das in einem Tonfall, hatte Lewin den Eindruck, als gestehe er dem Bruder nicht das Recht zum Philosophieren zu. Und das brachte Lewin auf. Dazu platzte er hitzig heraus. Ich meine, dass der Motor aller unserer Handlungen trotz allem das persönliche Glück ist. Heute sehe ich als Adliger an den Semstwa-Einrichtungen nichts, was meinem Wohlstand förderlich wäre. Die Straßen sind nicht besser und können auch nicht besser sein. Meine Pferde führen mich auch über schlechte Straßen. Einen Arzt und eine Sanitätsstelle brauche ich nicht. Einen Friedensrichter brauche ich nicht. Ich wende mich nie an ihn und werde es auch nicht tun. Schulen brauche ich auch nicht. Sie schaden sogar, wie ich dir eben sagte. Für mich sind die Semstwa-Einrichtungen bloß die Pflicht, 18 Kopeken pro Desjatine zu zahlen, in die Stadt zu fahren, in verwandten Betten zu übernachten und mir allerhand Quatsch und Scheußlichkeiten anzuhören. Und mich veranlasst kein persönliches Interesse. »Erlaube mal«, unterbrach ihn lächelnd Sergei Iwanowitsch, »nicht persönliches Interesse hat uns veranlasst, für die Befreiung der Bauern tätig zu werden. Wir wurden jedoch tätig.« »Nein«, unterbrach ihn Konstantin immer mehr in Hitze. Die Befreiung der Bauern war etwas anderes. Da gab es ein persönliches Interesse. Wir wollten dieses Joch abschütteln, das uns alle drückte, alle anständigen Menschen. Aber Semst war Abgeordneter zu sein und zu erörtern, wie viele Kloakenräumer gebraucht werden und wie die Abflussrohre zu verlegen sind in einer Stadt, wo ich gar nicht wohne. Geschworener zu sein und einen Bauern abzuurteilen, der einen Schinken gestohlen hat, und mir 6 Stunden den Quatsch anzuhören, den Verteidiger und Staatsanwälte faseln, und wie der Vorsitzende meinen Alten, den dummen Aljoschka, fragt: Geben Sie, Herr Angeklagter, die Tatsache des Schinkenraubs zu? Hä? Konstantin Lewin war wieder abgeschweift. Er stellte sich nun den Vorsitzenden und den dummen Aljoschka vor, und ihm schien, als gehörte das alles zur Sache. Aber Sergei Iwanowitsch zuckte die Schultern. »Und was willst du damit sagen?« »Ich will damit nur sagen, dass ich die Rechte, die mich, meine Interessen berühren, stets mit aller Kraft verteidigen werde. Dass ich, als bei uns Studenten eine Haussuchung gemacht wurde und die Gendarmen unsere Briefe lasen, bereit war, mit aller Kraft diese Rechte zu verteidigen, meine Rechte auf Bildung zu verteidigen, auf Freiheit. Ich verstehe es bei der militärischen Dienstpflicht, die das Schicksal meiner Kinder, Brüder und von mir selbst berührt. Ich bin bereit, das zu diskutieren, was mich betrifft. Aber darüber zu urteilen, wie die 40.000 der Semstwa-Gelder zu verteilen sind oder über den dummen Aljoschka-Gericht zu halten, das verstehe ich nicht und kann ich nicht.« Konstantin Lewin war in einem Redefluss, als wäre in ihm ein Damm gebrochen. Sergei Iwanowitsch lächelte. »Und morgen stehst du selbst vor Gericht?« Wäre es dir wirklich angenehmer, vom alten Kriminalgerichtshof abgeurteilt zu werden? Ich werde nicht vor Gericht stehen. Ich schneide keinem die Kehle durch. Ich brauche das nicht. Also wirklich, fuhr er fort und sprang erneut zu etwas, das überhaupt nicht zur Sache gehörte. Unsere Einrichtungen sehen aus wie Birken, die wir aufstecken wie an Pfingsten, damit es aussieht wie der Wald, der in Europa von allein gewachsen ist. Und ich kann nicht von Herzen diese Birken begießen und daran glauben. Sergei Iwanowitsch zuckte nur die Schultern, und mit dieser Geste drückte er seine Verwunderung aus, woher in ihrem Streitgespräch auf einmal die Birken kämen, obschon er gleich begriffen hatte, was sein Bruder damit sagen wollte. »Erlaube mal, so kann man das doch nicht erörtern«, bemerkte er. Konstantin Lewin wollte aber seinen Mangel rechtfertigen, um den er sehr wohl wusste, seine Gleichgültigkeit gegenüber dem Gemeinwohl, und er fuhr fort. »Ich meine«, sagte Konstantin, »dass keine Tätigkeit von Dauer ist, wenn sie nicht auf persönlichem Interesse fußt. Das ist eine allgemeine Wahrheit, eine philosophische«, sagte er, wobei er mit Entschiedenheit das Wort »philosophisch« wiederholte, als wollte er zeigen, dass auch er, wie jeder Mann, das Recht habe, zu philosophieren. Sergei Iwanowitsch lächelte erneut. »Auch er hat da seine eigene Philosophie, die seinen Neigungen bedient«, dachte er. »Also mit der Philosophie das lass lieber«, sagte er. »Die Hauptaufgabe der Philosophie aller Zeiten besteht eben darin, jene notwendige Verbindung zu finden, die zwischen persönlichem Interesse und Allgemeinem existiert. Aber das gehört nicht hierher. Hierher gehört jedoch, dass ich deinen Vergleich noch gerade rücken muss. Die Birken wurden nicht aufgesteckt. Die einen wurden gepflanzt, die anderen ausgesät, und man muss vorsichtig mit ihnen umgehen. Nur die Völker haben eine Zukunft, nur die Völker kann man als historisch bezeichnen, die ein Gespür dafür haben, was an ihren Einrichtungen wichtig und bedeutsam ist und sie wertschätzen.« Und Sergei Iwanowitsch verfolgte das Problem nun auf geschichtsphilosophischem Gebiet weiter, wo Konstantin Lewin nicht bewandert war, und führte ihm vor, wie ungerechtfertigt seine Ansicht war. »Was jedoch das anbetrifft, dass dir das nicht gefällt. Entschuldige, aber das ist unsere russische Trägheit, unsere Herrenart. Und ich bin sicher, dass es ein kurzlebiger Irrtum bei dir ist und vorübergeht.« Konstantin schwieg. Er spürte, dass er rundherum besiegt war. Aber zugleich spürte er, dass sein Bruder nicht verstanden hatte, was er sagen wollte. Er wusste bloß nicht, warum sein Bruder nicht verstanden hatte. Ob darum, weil er nicht klar ausdrücken konnte, was er wollte, oder ob darum, weil der Bruder ihn nicht verstehen wollte oder auch konnte. Aber er hing nun nicht weiter diesen Gedanken nach, und ohne dem Bruder etwas zu entgegnen, dachte er über etwas vollkommen anderes nach, über ein persönliches Problem. »Trotzdem, fahren wir.« Sergei Iwanowitsch spulte die letzte Angel auf, Konstantin band das Pferd los, und sie fuhren. 4. Das persönliche Problem, das Levin während seines Gesprächs mit dem Bruder beschäftigte, war das folgende. Im letzten Jahr war Levin einmal zur Heumat gekommen, als er sich über den Verwalter geärgert hatte, und da setzte er sein spezielles Beruhigungsmittel ein. Er nahm sich von einem Bauern die Sense und begann zu mähen. Diese Arbeit gefiel ihm derart, dass er noch mehrfach ans Mähen ging. Die gesamte Wiese vor dem Haus hatte er gemäht und in diesem Jahr schon im Frühjahr den Plan gefasst, ganze Tage mit den Bauern zu mähen. Seit der Ankunft des Bruders war er sich unschlüssig. Sollte er mähen, sollte er nicht. Er hatte ein schlechtes Gewissen, wenn er den Bruder tagelang allein ließ. Auch fürchtete er, der Bruder könnte sich über ihn lustig machen. Doch als er über die Wiese gegangen und ihm sein Eindruck vom Mähen eingefallen war, hatte er schon fast entschieden, dass er mähen würde. Und nach dem zermürbenden Gespräch mit dem Bruder fiel ihm sein Vorhaben wieder ein. »Ich brauche körperliche Bewegung, sonst verdirbt offenbar mein Charakter«, überlegte er und beschloss zu mähen, wie peinlich ihm das vor dem Bruder und den Leuten auch wäre. Gegen Abend ging Konstantin Levin ins Kontor, traf Anordnungen für die Arbeiten und ließ in den Dörfern für den nächsten Tag die Mäher bestellen, damit Galina wie Luke gemäht würde, die größte und beste Wiese. »Und meine Sense schicken Sie bitte zu Tit, damit er sie dengelt und morgen mitbringt. Ich selber werde vielleicht auch mähen«, sagte er, bemüht, nicht verlegen zu werden. Der Verwalter lächelte und sagte, »Zu Befehl.« Abends beim Tee sagte Levin es auch seinem Bruder. »Das Wetter scheint zu halten«, sagte er, »morgen beginne ich mit dem Mähen.« »Ich habe diese Arbeit sehr gern«, sagte Sergei Iwanowitsch. »Ich habe sie schrecklich gern. Ich habe selbst manchmal mit den Bauern gemäht und möchte morgen den ganzen Tag mähen.« Sergei Iwanowitsch hob den Kopf und schaute den Bruder neugierig an. »Wie? Auf gleichem Fuß mit den Bauern? Den ganzen Tag?« »Ja, das ist sehr angenehm«, sagte Levin. »Als Leibesübung ist das wunderbar, nur kannst du das wohl kaum durchhalten«, sagte Sergei Iwanowitsch ohne jeden Spott. »Ich habe es versucht. Erst fällt es schwer, dann kommt man rein. Ich denke, dass ich nicht hinter den anderen zurückbleibe.« »So was? Aber sag, wie sehen das die Bauern? Machen sich bestimmt lustig, was für Grillen der gnädige Herr hat.« »Nein, ich glaube nicht. Aber die Arbeit ist so fröhlich und schwierig zugleich, dass zum Denken keine Zeit bleibt.« »Ja, und wie wirst du mit ihnen zu Mittag essen? Dir Lafitte hinauszuschicken und gebackene Pute wäre wohl peinlich. Nein, ich werde bloß in der Zeit, wenn sie Pause machen, nach Hause reiten.« Am nächsten Morgen stand Konstantin Levin früher auf als gewöhnlich, wurde aber durch Anordnungen für die Gutswirtschaft aufgehalten, und als er zur Heumat geritten kam, schritten die Schnitter schon die zweite Reihe ab. Bereits vom Hügel aus bot sich ihm der Blick auf den noch schattigen, schon gemähten Teil der Wiese mit den grau werdenden Schwaden und den schwarzen Häufchen der Kaftane, die die Schnitter an der Stelle abgelegt hatten, wo sie mit der ersten Reihe anfingen. Je näher er kam, desto deutlicher sah er die hintereinander in langgezogener Reihe schreitenden, unterschiedlich die Sensen schwingenden Männer, die einen im Kaftan, andere bloß im Hemd. Er zählte 42 Mann. Sie bewegten sich langsam über den unebenen unteren Teil der Wiese, wo früher ein Stauwehr gewesen war. Einige von seinen Bauern erkannte Levin. Da war der alte Jermil in einem sehr langen weißen Hemd, der vorgebeugt die Sense schwang. Da war der junge Bursche Waska, der bei Levin als Kutscher gedient hatte und jeden Schwaden mit viel Schwung nahm. Da war auch Tit, bei Mähen Levins Lehrmeister, ein kleines, hageres Männchen. Ohne sich vorzubeugen, schritt er vorweg. Er schien mit der Sense zu spielen, wenn er seine breiten Schwaden schnitt. Levin stieg vom Pferd, band es beim Weg fest und begab sich zu Tit, der eine zweite Sense aus dem Gebüsch zog und ihm reichte. »Ist bereit, Herr, die rasiert, die mäht von allein«, sagte Tit lächelnd, als er die Mütze abnahm und ihm die Sense reichte. Levin nahm die Sense und probierte sie aus. Die verschwitzten und fröhlichen Mäher, die ihre Reihen beendet hatten, kamen nacheinander unter Lachen auf den Weg heraus und begrüßten ihren Herrn. Sie schauten alle auf ihn, aber keiner sagte ein Wort, bis ein ebenfalls zum Weg gekommener, hochgewachsener Alter mit runzligem, bartlosem Gesicht und einer Lammfelljacke ihn ansprach. »Sieh zu, Herr, packst du mit an, so bleib nicht zurück«, sagte er, und Levin hörte unter den Mähern verhaltenes Gelächter. »Werde mir Mühe geben«, sagte er, stellte sich hinter Tit und wartete auf den Beginn. »Sieh nur zu«, wiederholte der Alte. Tit machte Platz, und Levin schritt hinter ihm her. Das Gras war beim Weg niedrig, und Levin, der lange nicht gemäht hatte und wegen der auf ihn gerichteten Blicke verlegen war, mähte schlecht, obwohl er kräftig ausholte. Hinter ihm waren Stimmen zu hören. »Schlecht aufgesetzt, der Griff zu hoch. Schau, wie er sich vorbeugt«, sagte einer. »Muss mehr auf den Bart drücken«, sagte ein anderer. »Ivo, geht schon. Das mäht sich ein«, fügte der Alte hinzu. »Schau, es läuft. Nimmst du den Schwaden zu breit, schindest dich ab. Der Herr, der kann ja nicht anders, schafft für sich selber. Aber schau dir die Graskämme an. Unser Eins hätte dafür auf den Buckel gekriegt.« Das Gras wurde weicher. Und während Levin zuhörte, aber nicht antwortete, nur möglichst gut zu mähen suchte, ging er hinter Tit her. Sie hatten vielleicht 100 Schritt zurückgelegt. Tit ging und ging, ohne anzuhalten und ohne das geringste Zeichen von Müdigkeit. Levin aber graute es schon, er könnte nicht durchhalten, so müde war er. Er spürte, dass er mit letzter Kraft ausholte und wollte schon Tit um einen Halt bitten, aber da machte Tit von allein Halt, bückte sich, nahm Gras, wischte die Sense ab und begann sie zu wetzen. Levin richtete sich auf, atmete durch und blickte zurück. Hinter ihm schritt ein Mann und war offenbar auch müde, denn sofort, noch bevor er Levin erreicht hatte, machte auch er Halt und ging ans Wetzen. Tit wetzte seine eigene Sense und die Levins, und sie schritten weiter. Beim nächsten Abschnitt war es das Gleiche. Tit schritt, Schwung um Schwung, ohne zu halten und ohne müde zu werden. Levin schritt hinterdrein, suchte nicht zurückzubleiben, und es fiel ihm schwerer und schwerer. Der Zeitpunkt war nahe, da er, wie er spürte, keine Kraft mehr hätte, aber in dem Augenblick machte Tit Halt und wetzte die Sense. So durchschritten sie die erste Reihe. Und diese lange Reihe kam Levin besonders schwer vor. Doch als die Reihe abgegangen war und Tit, die Sense geschultert, langsamen Schrittes auf den Spuren, die seine Absätze im Marschstreifen hinterlassen hatten, zurückging, und Levin ganz genauso über seinen Marschstreifen ging, obwohl ihm der Schweiß in Strömen übers Gesicht lief und von der Nase tropfte und sein ganzer Rücken nass war, wie aus dem Wasser gezogen, war ihm da sehr wohl zumute. Ganz besonders freute ihn, dass er jetzt wusste, er würde durchhalten. Seine Befriedigung wurde nur dadurch vergällt, dass seine Reihe nicht gut war. »Ich werde weniger mit dem Arm ausholen, mehr mit dem Rumpf«, überlegte er, wie er Tits schnurgerade geschnittene Schwaden mit seinen unordentlich und unregelmäßig liegenden verglich. Bei der ersten Reihe, merkte Levin, war Tit besonders rasch gegangen, wohl um den Herrn auf die Probe zu stellen. Und diese Reihe war zufällig lang. Die nächsten Reihen waren bereits leichter. Dennoch musste Levin all seine Kräfte anspannen, um nicht hinter den Bauern zurückzubleiben. Er dachte nichts, wünschte nichts, außer dass er nicht hinter den anderen zurückbleiben und so gut wie möglich arbeiten wollte. Er hörte nur die Sensen sirren und sah vor sich Tits aufgerichtete Gestalt sich entfernen, sah den Halbkreis des Marschstreifens, das langsam und in Wellen sich neigende Gras, die Blütenköpfchen an seinem Sensenblatt und weiter vorn das Ende der Reihe, wo es eine Ruhepause gäbe. Ohne zu begreifen, was es war und woher, spürte er mitten in der Arbeit plötzlich eine angenehme Kühle an den erhitzten, schweißbedeckten Schultern. Er blickte während des Wetzens der Sense zum Himmel hoch. Eine tiefe, schwere Wolke war aufgezogen und es fielen große Regentropfen. Einige von den Männern gingen zu den Kaftanen und legten sie um. Die anderen ruckten genauso wie Levi nur erfreut die Schultern unter der angenehmen Erfrischung. Noch eine und noch eine Reihe schritten sie ab, schritten durch lange Reihen und kurze, mit gutem Gras, mit schlechten. Levin hatte jedes Zeitgefühl verloren und wusste überhaupt nicht mehr, ob es spät war oder früh. In seiner Arbeit vollzog sich nun eine Veränderung, die ihm riesiges Vergnügen bereitete. Mitten in der Arbeit gab es Minuten, da vergaß er, was er machte. Ihm wurde leicht, und in diesen Minuten bekam er seine Reihe fast so gleichmäßig und gut hin wie Tit. Sobald ihm aber einfiel, was er machte, und er sich erneut bemühte, es besser zu machen, spürte er gleich wieder die ganze Last der Arbeit, und die Reihe wurde schlecht. Nach einer weiteren Reihe wollte er eine neue beginnen, aber Tit machte Halt, ging zu dem Alten und sagte etwas leise zu ihm. Beide blickten zur Sonne. »Was reden die, weshalb macht er nicht weiter?« dachte Levin, ohne dass ihm eingefallen wäre, dass die Bauern nun schon gewiss 4 Stunden unablässig mähten und es Zeit war fürs Vesper. »Vespern, Herr«, sagte der Alte. »Ist es denn schon Zeit? Gut, also Vespern.« Levin gab Tit die Sense, und mit den Männern, die zu den Kaftanen ihr Brot holen gingen, schritt er über die leicht vom Regen besprühten Schwaden des großen, schon gemähten Wiesenstücks zu seinem Pferd. Da erst begriff er, dass er sich mit dem Wetter vertan hatte und der Regen ihm das Heu durchnässte. »Verdirbtes Heu«, sagte er. »Nicht schlimm, Herr. Mähe bei Regen, räche bei Sonne«, sagte der Alte. Levin band das Pferd los und ritt nach Hause, um Kaffee zu trinken. Sergei Iwanowitsch stand gerade auf. Als Levin Kaffee getrunken hatte, ritt er wieder zur Heumat, noch bevor Sergei Iwanowitsch sich ankleiden und ins Esszimmer kommen konnte. 5. Nach dem Vesper kam Levin nicht mehr an die frühere Stelle in der Reihe, sondern zwischen den Alten, den Spaßvogel, der ihn zu dieser Nachbarschaft aufforderte, und einen jungen Bauern, der erst seit Herbst verheiratet war und den ersten Sommer mitmähte. Gerade aufgerichtet schritt der Alte vorweg, setzte gleichmäßig und breitbeinig die auswärts gedrehten Füße, und mit genauer und gleichmäßiger Bewegung, die ihn, hatte es den Anschein, nicht mehr Mühe kostete als Arme schlenkern beim Gehen, legte er wie spielerisch einen hohen Schwaden nach dem anderen um. Als wäre es nicht er, als würde die scharfe Sense von allein durch saftige Gras zischen. Hinter Levin schritt der junge Mischka. Sein hübsches junges Gesicht, das am Haaransatz mit einem Strick aus frischem Gras umwunden war, ließ die Anstrengung erkennen, aber sobald er beobachtet wurde, lächelte er. Offenbar wäre er eher gestorben, als zuzugeben, dass es ihm schwerfiel. Levin schritt zwischen den beiden. In der stärksten Hitze kam ihm das Mähen nicht so schwer vor. Der Schweiß, der an ihm herabströmte, spendete Kühle, und die Sonne, die auf Rücken, Kopf und die bis zum Ellbogen freigekrempelten Arme brannte, verlieh der Arbeit Festigkeit und Beharrlichkeit. Immer öfter kamen die Minuten des bewusstseinslosen Zustands, da man nicht zu denken brauchte, was man machte. Die Sense schnitt von allein. Das waren die glücklichen Minuten. Noch freudvoller waren die Minuten, wenn sie zum Fluss kamen, an den die Reihen stießen, der Alte im dichten, nassen Gras die Sense abwischte, ihr Blatt im frischen Flusswasser spülte, mit dem Wetzkumpf Wasser schöpfte und Levin anbot. »Hier, versuch mein Hausgetränk.« »Ah, tut das gut«, sagte er und zwinkerte. Und tatsächlich, Levin hatte noch niemals ein solches Getränk gekostet, wie dieses warme Wasser mit dem darin schwimmenden Grünzeug und dem vom Blechkumpf rostigen Geschmack. Gleich danach begann ein wohliger, langsamer Spaziergang, den Arm auf der Sense, währenddessen man den strömenden Schweiß abwischen, aus tiefer Brust Atem holen und sich die ganze langgezogene Reihe der Schnitter anschauen konnte, sowie was sich ringsum tat in Wald und Feld. Je länger Levin mähte, desto öfter spürte er die Minuten der Entrückung, wobei nicht mehr die Arme die Sense schwangen, sondern die Sense den seiner selbstbewussten, lebensvollen Körper hinter sich herzog und wie durch Zauberei, ohne Gedanken daran, die Arbeit sich von allein machte, richtig und sorgfältig. Das waren die wohligsten Minuten. Schwer war es nur dann, wenn diese unbewusst gewordene Bewegung abgebrochen und nachgedacht werden musste, wenn ein Erdhügel oder ein noch nicht ausgestochener Sauerampfer abgemäht werden musste. Dem Alten gelang das leicht. Kam ein Erdhügel, veränderte er die Bewegung, und teils mit dem Sensenbart, teils mit der Spitze mähte er den Hügel von beiden Seiten mit kurzen Hieben ab. Und während er das tat, betrachtete und beobachtete er alles, was sich seinem Blick darbot. Mal riss er eine Siegwurz ab, aß sie oder bot sie Levin an, mal warf er mit der Sensenspitze einen Zweig zur Seite, mal schaute er sich ein Wachtelnest an, von dem unmittelbar vor der Sense das Weibchen aufgeflogen war, mal fing er ein Schlängelchen, auf das er gestoßen war, hob es hoch mit der Sense wie mit einer Mistgabel, zeigte es Levin und warf es beiseite. Levin, wie dem jungen Burschen hinter ihm, fielen diese Bewegungsänderungen schwer. Wenn sie beide zu einem angespannten Bewegungsablauf gefunden hatten, gingen sie völlig in der Arbeit auf und waren unfähig, die Bewegung zu ändern und zugleich zu beobachten, was vor ihnen war. Levin merkte nicht, wie die Zeit verging. Wäre er gefragt worden, wie lange er schon mähe, hätte er gesagt, eine halbe Stunde. Dabei war es bald Zeit zum Mittagessen. Beim Beginn einer neuen Reihe wies der alte Levin auf die kleinen Jungen und Mädchen hin, die von verschiedenen Seiten, kaum sichtbar, durchs hohe Gras und über den Weg zu den Mähern kamen, wobei Brotbündel und mit Stofflappen zugepfropfte Quasskrüglein ihnen die Ärmchen langzogen. »Schau, die Käferchen kommen gekrochen«, sagte er, als er auf sie deutete, und blickte unter der Hand zur Sonne. Sie schritten noch zwei Reihen ab, dann machte der Alte Halt. »Auf, Herr Mittagessen«, sagte er entschieden. Wer von den Mähern den Fluss erreicht hatte, begab sich quer über die Schwaden zu den Kaftanen, wo die Kinder, die das Essen gebracht hatten, saßen und sie erwarteten. Die Männer setzten sich zusammen, die von weit her im Schatten der Karren, die aus der Nähe unter einem Weidenbusch, über den sie Gras geworfen hatten. Levin setzte sich zu ihnen. Er mochte nicht fortreiten. Jegliche Befangenheit vor dem Herrn war längst verschwunden. Die Männer machten sich fertig zum Mittagessen. Die einen wuschen sich, die jungen Burschen badeten im Fluss, andere richteten sich einen Ruheplatz her, knüpften die Brotbündel auf und zogen die Pfropfen aus den Quasskrüglern. Der Alte brockte Brot in eine Schale, zerdrückte es mit dem Löffelstiel, goss darauf Wasser aus dem Kumpf, schnitt noch Brot auf, streute Salz darüber und nach Osten gewandt betete er. »Hierher, versuch meine Wassersuppe«, sagte er und ließ sich vor der Schale auf die Knie nieder. Die Wassersuppe schmeckte so gut, dass Levin die Absicht aufgab, zum Essen nach Hause zu reiten. Er aß mit dem Alten und kam mit ihm ins Gespräch über seine häuslichen Verhältnisse, nahm lebhaftesten Anteil daran und berichtete ihm von den eigenen Problemen und Umständen, was den Alten interessieren konnte. Er hatte das Gefühl, ihm näher zu stehen als seinem Bruder, und die Zuneigung, die er für diesen Menschen empfand, ließ ihn unwillkürlich lächeln. Als der Alte wieder aufstand, betete, gleich hier unter dem Busch sich hinlegte und sich dazu Gras unter den Kopf schob, tat Levin es ihm nach. Und trotz der aufsässigen, in der Sonne zudringlichen Fliegen und Käferchen, die ihm am verschwitzten Gesicht und am Körper kribbelten, schlief er sofort ein und erwachte erst, als die Sonne zur anderen Seite des Buschs gewandert war und ihn erreichte. Der Alte schlief längst nicht mehr. Er saß und dengelte die Sensen der jungen Burschen. Levin blickte um sich und erkannte den Ort nicht wieder. So hatte sich alles verändert. Die riesige Fläche der Wiese war abgemäht, und mit ihren bereits duftenden Heuschwaden schimmerte sie unter den schrägen Strahlen der Abendsonne in besonderem, neuem Glanz. Auch das ummähte Buschwerk am Fluss, auch der Fluss selbst, der zuvor nicht sichtbar gewesen, jetzt aber stahlblau glänzte in den Flusswindungen, auch die umhergehenden und sich erhebenden Leute, auch die steile Graswand am ungemähten Teil der Wiese, auch die Habichte, die über der freigelegten Fläche kreisten, alles war vollkommen neu. Zu sich gekommen, überlegte Levin, wie viel gemäht war und wie viel heute noch zu schaffen wäre. Für 42 Leute hatten sie außerordentlich viel geleistet. Die gesamte große Wiese, an der zur Zeit der Fronarbeit 30 Sensen zwei Tage gemäht hatten, war abgemäht. Noch zu mähen blieben Ecken mit kurzen Reihen. Aber Levin hätte gern so viel wie möglich geschafft an diesem Tag, und er war ärgerlich auf die Sonne, die sich so rasch neigte. Er empfand keinerlei Müdigkeit. Er hätte nur gerne noch mehr und so rasch und so viel wie möglich geschafft. »Und wenn wir weiter mähen? Was meinst du, noch Maschkin Werch?« sagte er zu dem Alten. »Wie der Herrgott will. Die Sonne steht nicht mehr hoch. Wie wär's mit Wodka für die Burschen?« Während des Nachmittags Vespers, als sie sich wieder hingesetzt hatten und die Raucher rauchten, verkündete der Alte den Burschen, »Wenn Maschkin Werch noch gemäht wird, gibt's Wodka.« »Schaffen wir doch leicht. Geh los, Tit. Fegen wir weg wenigs. Satt essen kannst dich nachts. Geh los!« erklangen Stimmen, und noch am Brot kauend gingen die Schnitter an die nächste Reihe. »Jetzt, Leute, haltet euch ran«, sagte Tit und schritt fast im Trab vorweg. »Geh nur, geh!« Der Alte trabte ihm hinterdrein und hatte ihn schon fast eingeholt. »Ich schneid dich, pass auf!« Und Jung und Alten mähten quasi um die Wette. Doch trotz aller Eile verdarben sie das Gras nicht. Die Schwaden wurden noch genauso sauber und sorgfältig umgelegt. Der übrig gebliebene Winkel in der Ecke war weggefegt innerhalb 5 Minuten. Die letzten Mäher beendeten noch ihre Reihen, da schulterten die ersten schon die Kaftane und schritten über den Weg zum Maschkinwerch. Die Sonne neigte sich bereits den Bäumen zu, als sie unterm Geklapper der Kumpfe zum waldumsäumten Wiesental am Maschkinwerch kamen. Das Gras reichte im Talgrund bis zum Gürtel, war zart und weich, breithalmig und im Wald da und dort bunt vom Wachtelweizen. Nach kurzer Beratung, ob sie längs gehen sollten oder quer, schritt Procha Jermilin vorneweg, auch ein bekannter Schnitter, ein riesiger, schwärzlicher Kerl. Er schritt eine Reihe ab, wandte sich um und zur Seite, und alle richteten sich nun nach ihm, schritten bergab durch den Talgrund und bergauf den Waldsaum entlang. Die Sonne war hinterm Wald verschwunden. Schon schlug sich Tau nieder, und nur auf der Anhöhe waren die Mäher noch in der Sonne, in der Niederung jedoch, aus der Dunst aufstieg, und auf der anderen Seite schritten sie durch frischen, taureichen Schatten. Die Arbeit war auf dem Siedepunkt. Das Gras, geschnitten unter saftigem Zischen und würzig duftend, fiel in hohen Schwaden. In den kurzen Reihen bedrängten sich die Mäher allenthalben. Es klapperten die Kumpfe und die gegeneinanderstoßenden Sensen, es pfiffen die Wetzsteine über die Sensenblätter und mit fröhlichen Zurufen trieben die Männer sich an.
Thank you. Nu we het dan toch over muziek hebben, er schijnt een verschil te zijn in dat soort multiculturele gebeuren van muziek. Dat betekent dat in een bepaalde streek heeft men meer de monotone beat. En in een andere streek is het meer de polyfonieten ritmes. Dat is samen, ja, ik ken dat hier natuurlijk niet, weet je wel. Dat is zoiets van een samenspel van vele lijken met een ander geluid er doorheen gemengd. En dan moet je dus voorstellen, ik doe dat tegelijkertijd, maar ik heb maar twee handen. Hoe kan ik me hier nou uit redden? Ik heb een assistent nodig, dat is het waarschijnlijk. Ik moet iemand erbij zoeken die doodgewoon zorgt dat mijn programma zich ook gaat vullen met multi-geluid. En laten we daar niet gezien te zeiken over toegangsbeleid, want daar kan ik niet echt goed tegen. Stel je hebt een secretaresse gevonden en ze heeft een kleurtje. Een heel mooi kleurtje. En dat betekent dat je secretaresse moet buiten blijven staan en jij staat binnen. Secretaresse, oh god, ik praat al helemaal in machtsverhoudingen. En ik dacht dat ik daar niet aan zou doen vandaag, de politiek. Ik bedoel, dat is nou precies wat vandaag Den Haag doet. Macht, macht, macht. Ze willen die macht. En het zijn allemaal blanke mensjes. Ik bedoel, waar blijft nou de eerste Eritreër die dood gewoon plaatsneemt in een Nederlands kabinet? Het lijkt me nou geweldig. En dan moet hij daar gaan zitten.